Wir fahren fort mit unserer Reihe durch den ersten Petrusbrief. So schlag gerne mit mir auf zu 1. Petrus Kapitel 3. Der erste Petrusbrief Kapitel 3. Wir lesen gemeinsam ab Vers 14. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Amen.
Amen.
Lasst uns beten. O du großer und hochheiliger Gott und Vater im Himmel, wir bitten dich, befreie uns jetzt von allem Stolz, dass wir demütig kommen zu dir und deinem Wort. Und stärke uns, Herr, dass wir ein Zeugnis sind vor den Menschen und dir, Herr Jesus, treu sind bis in den Tod. Und dazu stärke uns in dieser Stunde durch dein heiliges Wort. Das bitten wir zu unserem Segen und zu deiner Ehre allein. Amen.
Amen. Amen.
Nehmt gerne Platz. Hast du schon einmal von Pastor Paul Schneider gehört? Er diente zur Zeit des Nationalsozialismus, unter anderem war er Prediger in einem Dorf neben Wetzlar. Und Paul Schneider wagte es, den Nationalsozialismus von der Kanzel zu kritisieren. Denn die Nazis versuchten mehr und mehr die Kirche zu kontrollieren und verlangten mehr und mehr, dass irgendwelche unbiblischen, antichristlichen Dinge eingeführt werden in der Gemeinde. Paul Schneider machte da nicht mit. Er stellte sich dagegen. Er sprach mit dem Wort Gottes: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und was er tat, war sehr mutig, denn er war verheiratet und er hatte 6 Kinder. Und allen war klar, es ist gefährlich, es ist sogar lebensgefährlich, wenn man es wagt, gegen die Nazis zu sprechen. Und tatsächlich, er wurde einige Male bedroht. Er wurde einige Male verhaftet, aber er ließ sich nicht einschüchtern. Er verleugnete Christus nicht. Ja, und am Ende brachte man ihn ins Konzentrationslager, ins KZ Buchenwald. Und selbst hier noch war er eifrig bemüht, viel Gutes zu tun, wie es ihm nur irgendwie möglich war. So half er und unterstützte andere Häftlinge, wo er konnte, und täglich hielt er Andachten und brachte den Menschen das Evangelium. Man nannte ihn den Prediger von Buchenwald, von diesem KZ. Und dafür wurde Paul Schneider immer wieder misshandelt und gefoltert, und am Ende war er nur noch wie so ein abgemagertes Skelett, gezeichnet von den Spuren der Misshandlung. Und ja, tatsächlich einige Zeit später ermordete man ihn. Und so starb unser Bruder Paul Schneider als Märtyrer mit knapp 42 Jahren. 80 Jahre ist das jetzt her. Und wenn man so rein menschlich diese Geschichte betrachtet, so kann ein Mensch sich fragen: Warum hat er das alles getan? Ich meine, wozu denn das alles? Was hat er denn davon? Er hätte ja die Möglichkeit gehabt, freizukommen. Er hätte sich doch nur den Willen der Nazis beugen müssen. Mehr nicht, dann wäre er ein freier Mann gewesen. Warum nimmt er also die Folter und all das Leiden und all das Elend auf sich? Warum? Was gibt ihm denn das alles? Ich meine, was gibt er nicht alles auf? Sein Beruf, sein Ansehen, seine Frau, seine Kinder, seine Güter, seine Gesundheit, ja, sein Leben. Er verliert doch alles. Also wozu denn? Was erhofft er sich denn? Und warum lässt er sich nicht einschüchtern? Warum bleibt er furchtlos und mutig und entschieden? Warum lässt er sich von all dem nicht abbringen? Um was geht es ihm denn? Nun, lasst uns Paul Schneider hören, was er gepredigt hat. An einem Ostersonntag versammelten sich auf dem Appellplatz die tausenden Häftlinge in diesem KZ. Paul Schneider war nicht dabei, er wurde nämlich in Einzelhaft gehalten, damit er den anderen nicht Christus verkündigt. Und er litt unter großen Schmerzen, doch Paul Schneider zog sich an den Gitterstäben seiner Zelle hoch, um aus dem Fenster der großen Menschenmenge ihn zuzurufen: So spricht der Herr, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Vielmehr konnte er gar nicht predigen, denn schon kam ein Wärter herbei, der ihn niederprügelte, um ihn mundtot zu machen. Hier nun also ist der Grund für alles. Paul Schneider hat eine Hoffnung, die weit über alles im Hier und Jetzt hinausgeht. Er glaubte an Christus, den Auferstandenen. Der, der den Tod besiegt hat, der lebt und der das Leben und die Auferstehung allen schenkt, die an ihn glauben. Paul Schneider war sich gewiss, verliert er auch alles, so verliert er doch in Wirklichkeit rein gar nichts, sondern er gewinnt alles, denn er hat Christus und was immer man ihn auch antun mag, er schaut voller Freude auf eine glorreiche Zukunft mit diesem Christus, der die Auferstehung und das Leben ist. Und darum ließ er sich nicht einschüchtern und nicht erschrecken und diese Hoffnung konnte kein Mensch ihm rauben. Paul Schneider bezeugte mutig diese himmlische Hoffnung noch mit seiner letzten Kraft und ein Häftling schrieb später: Paul Schneider gab uns, den Ärmsten der Armen, Hoffnung. Hoffnung. Was, Hoffnung? In einem KZ? An einem Ort der absoluten Hoffnungslosigkeit? In einem Konzentrationslager? Erkennst du, welche gewaltige Kraft eigentlich die Hoffnung hat, die in dir wohnt, wenn du ein Christ bist? Erkennst du eigentlich, welch eine gewaltige Kraft diese Hoffnung ist, dass sie dir vermag, Kraft zu geben, selbst in den schwierigsten Umständen, dass da eine Durchhaltekraft, ein Durchhaltevermögen in dir wohnt, das allen Menschen gänzlich fremd ist? Das nicht natürlich ist, das nicht von dieser Welt ist. Ja, du wirst vielleicht nicht in ein Konzentrationslager verschleppt. Aber verstehst du, dass es mit dieser Hoffnung sogar möglich ist, unter diesen größten Qualen Kraft und Zuversicht zu bewahren, obwohl du alles verlierst? Weil deine Hoffnung nicht in deinen Umständen beruht, sondern auf Christus, den Auferstandenen und auf sein ewiges Königreich. Du wirst vielleicht nur verlacht und verachtet und erlebst so manche gemeine und ungerechte Behandlung von irgendwelchen Menschen in deinem Umfeld für deinen Glauben. Die Frage ist aber, ob sich in all dem zeigt, dass du eine Hoffnung hast, die man dir nicht rauben kann. Dass du frohen Mutes bist, dass du auf das ewige Leben, auf Christus hoffst und so ein Zeugnis bist, dass die Menschen sich fragen, was um alles in der Welt ist mit dieser Person los? Wie kann sie so frohen Mutes sein? Wie kann sie so voller Hoffnung sein, obwohl alles zugrunde geht in ihrer Umgebung? Ja, ihr eigenes Leben geht zugrunde, aber die Person fürchtet sich nicht. Über diese Hoffnung schreibt der Apostel Petrus. Diese Hoffnung wollen wir uns heute Morgen noch einmal genauer anschauen und wir wollen drei Dinge betrachten. Der erste Punkt ist eine Frage an dich. Wohnt diese auffällige Hoffnung, über die ich gerade gesprochen habe, wohnt diese auffällige Hoffnung auch in dir? Mein erster Punkt, den ich habe, ist im Grunde eine Wiederholung von dem, was wir letztes Mal gehört haben. Ich möchte euch aber noch einmal daran erinnern, weil einige von euch waren gar nicht da. Lest nochmal mit mir ab Vers 14. Aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Glückselig seid ihr. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken. Seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Denkt daran, was wir gelernt haben. Der Apostel Petrus zitiert hier aus dem Propheten Jesaja, aus dem Alten Testament. Und dieser Bibelvers hat den Hintergrund in dem Buch des Propheten Jesajas, dass Jerusalem bedrängt wurde von Feinden und die ganzen Einwohner, die brachen in Panik aus, sie hatten große Angst und Jesaja spricht zu dem und der Herr spricht zu Jesaja und den anderen Gläubigen: Fürchtet euch nicht, teilt nicht die Furcht der Ungläubigen, lasst euch nicht erschrecken, lasst euch nicht einschüchtern, seid nicht bestürzt, nicht beängstigt, geratet nicht in Panik. sondern vielmehr, spricht der Herr, fürchtet mich, Jahwe, den Herrn der Herrscharen. Ich sei eure Furcht, ich sei euer Schrecken. Heiligt mich in eurem Herzen, so braucht ihr euch vor nichts und niemanden fürchten. Und der Apostel Petrus hat das Buch Jesaja studiert und er nimmt diesen Vers und er wendet ihn an auf die Situation der Christen. Und er sagt ihnen, ihr seid in einer Situation, wo ihr bedroht werdet, wo Menschen euch ängstigen wollen, wo sie euch schrecken wollen. Lasst euch nicht einschüchtern. Fürchtet euch nicht vor dem, was ihr erleiden werdet. Seid nicht bestürzt, geratet nicht in Panik, fürchtet mich. Vertraut ganz mir und haltet den Herrn Jesus Christus heilig in euren Herzen und erinnert euch daran, der Apostel Petrus nimmt das Zitat aus dem Alten Testament, aus Jesaja, wo es heißt, dass man Jahwe heiligen soll in seinem Herzen und er ersetzt das Wort Jahwe mit den Herrn Jesus Christus. Und damit sagt er uns, haltet den Herrn Jesus als euren Gott in eurem Herzen heilig. Denn wisst ihr, die Menschen leiden unter vielen Ängsten und es sind allesamt Verlustängste. Sie haben Angst, ihr Ansehen zu verlieren, ihre Beliebtheit vor den Menschen. Sie haben Angst davor, ihre Güter, ihr Wohlstand, ihre Sicherheit, ihre Gesundheit, ihre Familie, ihre Freiheit, ja ihr Leben zu verlieren. Und darum brechen sie in Panik aus, wenn all das irgendwie bedroht sein könnte. Warum? Weil sie nichts anderes haben als diese Dinge. Ihre ganze Hoffnung beruht allein auf diesen Ding. Sie haben nur das Leben im Hier und Jetzt, mehr nicht. Und darum klammern sie so sehr daran. Aber ihr Christen, ihr sollt nicht so sein. Ihr sollt Christus heiligen als euer Ein und Alles, euer Schatz, euer Gott in eurem Herzen. Er soll das Zentrum eures Denkens, eures Willens, eures Fühlens sein. Euer Herz soll mit tiefster Verehrung für Jesus erfüllt sein. Ihr sollt ein tiefes Bewusstsein dafür haben, dass er eine alles überragende Bedeutsamkeit hat und dass, wenn ihr nur ihm habt, dass ihr alles habt. Vertraut darum ganz auf euren Gott, den Herrn der Herrscharen, euren Christus, euren Retter. Paul Schneider heiligte Christus in seinem Herzen in dem KZ. So viel wurde unternommen, dass er doch seinen Herrn Jesus endlich entehrt, endlich fahren lässt. Aber er schätzte seinen Gott höher als alle anderen Dinge. Er verleugnete seinen Christus nicht. Er schämte sich nicht für ihn. Nein, Christus steht über alles, weit erhaben. Und weil er Christus hatte, hatte er eine Hoffnung und war furchtlos. Denn Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Nun stell dir vor, du leidest in deiner Familie. Da sind Ungläubige, denen das gar nicht gefällt, dass du an Jesus glaubst. In deiner Verwandtschaft oder in deiner Nachbarschaft, in deinem Studienplatz, im Schulplatz oder Arbeitsplatz oder wo auch immer, Menschen, die gegen dich sind, weil du Jesus lieb hast und für ihn leben willst. Vielleicht wirst du verlacht und beleidigt oder andere unschöne Dinge werden dir angetan und du hast irgendwelche Nachteile. Aber stell dir vor, durch Gottes Gnade, durch Christus in dir, gelingt es dir dennoch, voller Hoffnung zu sein. Du wirst beleidigt und bedroht, dir werden böse Dinge angetan, aber du bist nicht bestürzt. Du bist unerschrocken. Du bist weiter frohen Mutes und weiter voller freudiger Erwartung auf die Ewigkeit und den Himmel und deine Freude bleibt ungetrübt. Ganz gleich, was dir angetan wird. Es gelingt den Leuten einfach nicht, dir deine Hoffnung zu rauben. Weißt du, was das ist? Das ist sehr, sehr auffällig. Leuten wird das auffallen. Leute, die dir das antun oder Leute, die dich in dieser Situation beobachten, denen wird auffallen. Und sie fragen sich, warum nur bleibt diese Person so gefasst? So ruhig, so freundlich. Warum fängt sie nicht an, sich zu rächen? Warum fängt sie nicht an, zu streiten und aggressiv zu kämpfen? Oder warum verzweifelt sie nicht? Warum resigniert sie nicht und gibt sie nicht auf? Warum bleibt sie weiter freundlich und höflich? Warum tut sie weiter Gutes? Warum tut sie so, als würde ihre Zukunft so gut aussehen? Was ist nur los mit dieser Person? Was für eine Hoffnung lebt eigentlich in diesem Menschen? Verstehst du, dass diese Hoffnung, von der Apostel Petrus schreibt, auffällig ist? Etwas, was die Menschen nicht kennen und was sie nicht verstehen. Und darum lautet meine erste Frage an dich heute Morgen. Ist diese Hoffnung überhaupt in dir? Wie soll sie denn erkennbar werden, wenn sie gar nicht in dir wohnt? Petrus schreibt von einer Hoffnung, die in euch ist. Ist sie denn in dir? Petrus hat doch vorher in Kapitel 1 geschrieben, erinnert euch in Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Jesus ist auferstanden aus den Toten. Er hat euch das ewige Leben gebracht. Und auf ihm ruht eure ganze Hoffnung. Und dies ist eine lebendige Hoffnung. Eine Hoffnung, die nicht tot zu kriegen ist. Meine Frage ist, vertraust du auf diesen auferstandenen Herrn? Hast du diese lebendige Hoffnung überhaupt in dir, weil du glaubst, selbst wenn ich sterbe, Christus ist mein Gewinn. Christus ist mein Ein und Alles. Christus ist mein Leben. Sterben ist mein Gewinn. Selbst wenn ich hier meine Augen schließe und alles verliere, auf mich wartet die ewige Herrlichkeit, das ewige Leben bei Christus, weil er mir meine Schuld vergeben hat und mich einlassen wird in die ewige Herrlichkeit, weil er für mich gestorben ist am Kreuz für meine Schuld und weil er auferstanden ist nach 3 Tagen und er ist Sieger. Und er lässt alle zu sich kommen, die an ihn glauben und ihm vertrauen. Und darum sagt Petrus dann in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 13, hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Vertraut ganz auf diese Gnade, die euch gebracht wird mit euren auferstandenen Herrn Jesus Christus. Vertraut völlig darauf. Bist du heute Morgen mit dieser Hoffnung erfüllt? Kennst du sie überhaupt? Weil weißt du, wenn du diese Hoffnung nicht hast und wenn alles, was du hast, diese Dinge in dieser Welt sind und du bist voller Verlustängste, und bei den Gedanken, dass du sterben müsstest, kriegst du Panik. Ja, weißt du was? Dann kennst du den Herrn Jesus Christus noch nicht. Den Auferstandenen, der die Hoffnung ist. Die Auferstehung und das Leben. Bist du denn schon zu ihm gekommen und hast dich mit allem, was du bist, und hast ganz auf ihn geworfen und gesagt, du bist mir genug. Du bist mein Leben, mein Ein und Alles, mein größter Schatz. Ich will dich heiligen in meinem Herzen. Du sollst die höchste Stellung haben. Du sollst mein Herr sein. Ich will dir dienen, dich lieben und für dich leben mein ganzes Leben lang. Ich will dir treu sein bis in den Tod. Ist das der Fall? Wenn das der Fall ist, dann wird es auffallen. Dann wirst du anders leben, selbst wenn es sehr, sehr schwierig wird. Und das führt mich jetzt zu meinem zweiten Punkt. Denn der Apostel Petrus lehrt dich nicht nur, dass du all das in Hoffnung ertragen sollst, sondern zweitens, du sollst dann, wenn du das in Hoffnung erträgst, sollst du die Bereitschaft haben, von dieser Hoffnung Zeugnis zu geben vor den Menschen, die dich diesbezüglich fragen. Nochmal ab Vers 15. Sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig, seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung, jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Also wenn Menschen an dir sehen, du wirst bedroht, aber du fürchtest dich nicht und bist nicht bestürzt, du bleibst ruhig, bist frei von Angst und von Panik, du gehst nicht den Weg der Vergeltung und du rächst dich nicht, wie jeder Mensch es machen würde, sondern obwohl du leidest, tust du weiter Gutes und bleibst weiter guten Mutes, bist weiter voller Freude und Zuversicht auf die Zukunft wegen Jesus, dann begreifen das diese Menschen nicht. Bei ihnen kommen viele Fragezeichen auf und sie stellen sich diese Frage, was ist los mit diesen Menschen? Und so kann es passieren, dass in einem Privatgespräch oder wie es einige Christen erlebten, sogar in der Verhörung vor Gericht, du gefragt wirst, was ist das, woran du glaubst? Was ist das für eine Hoffnung, die dort ist in deinem Herzen, die in dir wohnt? Es kann passieren, dass Menschen dich löchern mit Fragen, weil sie sehen, dass du so hoffnungsvoll bist. Und der Apostel Petrus sagt dir, du sollst bereit sein zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von dir fordert wegen der Hoffnung, die in dir ist. Du sollst Rede und Antwort stehen allen gegenüber. Und Petrus sagt, zu jeder Zeit, das heißt, wann auch immer sie dich fragen mögen, du sollst antworten, du sollst nicht schweigen, du sollst bereit sein, diese Hoffnung zu verkündigen, du sollst ihnen sagen, worauf deine Hoffnung gründet, und zwar auch jedem gegenüber. Wer auch immer es sein mag, der dich fragt, und wann auch immer er dich fragt, du sollst die Bereitschaft haben, wie Paulus auch sagt im Epheserbrief, Kapitel 6, wo er die Waffenrüstung Gottes beschreibt, da sagt er, ihr sollt auch beschut sein an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums, des Friedens. Und wisst ihr, manchmal mögen wir gar nicht so bereitwillig sein, weil stell dir mal vor, dir wurde gerade Böses angetan. Also stell dir vor, du bist so ein Sklave im Römischen Reich und dein Besitzer hat dich schikaniert und erniedrigt und misshandelt schon seit Monaten. Und er dachte, er kann dich endlich kleinkriegen. Er kann dir diesen Irrglauben austreiben. Und er hat alles getan, damit du verzweifelst und resignierst und aufgibst. Aber du bleibst immer weiter frohen Mutes und voller Hoffnung und Freundlichkeit und eifrig dabei, Gutes zu tun. Und irgendwann hat er genug und setzt sich hin und schaut dich an und fragt, sag mir, was ist eigentlich los mit dir? Was ist es, was dich weiter so freundlich und respektvoll sein lässt? Obwohl ich dich versuche, seit Monaten niederzumachen und dir diesen Glauben auszutreiben. Was ist los mit dir? Und vielleicht denkt man dann als Sklave, der hat mir so viel Böses angetan. Ich antworte ihm kein Wort. Petrus sagt, ein Christ soll bereit sein, jedem gegenüber Antwort zu geben, jederzeit. Das heißt, wir Christen sind im ständigen Bereitschaftsdienst. Ständig. Denn jede Zeit kann die Gelegenheit kommen, dass wir Christus bezeugen müssen. Denkt mal an den Apostel Paulus, wie er mit Silas in Philippi im Gefängnis liegt. Er wurde geschlagen und seine Wunden wurden nicht versorgt. Und dann seine Füße wurden in den Block geschlossen, sodass er die ganze Zeit auf diesem schmutzigen Boden mit seinem aufgerissenen Rücken liegen musste. Und er konnte sich nicht wenden, er fand keine Erholung. Und was tat er? Um Mitternacht hörte man irgendwie Schreie der Verzweiflung und der Klage oder vielleicht voller Wut irgendwelche Flüche. Was hörte man von Paulus und Silas? Lobgesang. Um Mitternacht. Lobgesang. Das ist auffällig. Alle Mitgefangenen werden zugehört haben. Was sind das für Menschen? Was für eine Hoffnung haben die? Was um alles in der Welt ist das? Und dann kommt der Kerkermeister, dann ein Erdbeben kommt und der Kerkermeister will sich umbringen und er ist eigentlich ein Feind von Paulus. Er hat ihn so viel Böses angetan. Er hat ihn so ungerecht behandelt. Aber du siehst, bei Paulus ist die Bereitschaft, ihm das Evangelium zu verkündigen. Ihm zu sagen, wie er gerettet werden kann. Meine Frage ist, bist du tatsächlich bereit, nicht nur diese Hoffnung für dich zu behalten, sondern hast du die Bereitschaft, diesen Wunsch, dieses Verlangen, diesen Willen, dass auch andere Menschen diese Hoffnung kennenlernen? Oder schämst du dich dafür und bewahrst es einfach in deinem Herzen und dein Mund geht nicht über, wovon dein Herz eigentlich voll ist? Möchtest du diese Situation eigentlich vermeiden, dass du von Christus sprichst? Sag mir, hast du diese Bereitschaft? Wenn du diese Bereitschaft hast, dann sagt uns Petrus noch etwas Drittes, nämlich in welcher Art und Weise du dann mit Menschen darüber reden solltest, über diese Hoffnung. Nochmal ab Vers 15. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Denk noch einmal an Paul Schneider. Stell dir vor, er wird von einem seiner Peiniger gefragt, welche Hoffnung er denn hat. Und menschlich gesehen wäre es jetzt nicht verwunderlich, wenn er voller Bitterkeit und Verachtung reagieren würde und sagen würde, diese Hoffnung, die ich habe, davon weißt du nichts und du wirst niemals davon etwas kennenlernen, du wirst in die ewige Hölle gehen, das ist, was du verdienst. Menschlich gesehen wäre es verständlich, wenn er Drohung mit Drohung beantwortet und Scheltwort mit Scheltwort. Aber nein, Petrus sagt uns, wir alle sollen alle Zeit allen gegenüber reagieren, von unserer Hoffnung sprechen, mit Sanftmut und Ehrerbietung. Man könnte auch übersetzen mit Demut und in Furcht. Das heißt, rede von deiner Hoffnung in Demut. Sei nicht arrogant, sei nicht überheblich. Viele Christen haben diese Tendenz, irgendwie stolz vom Evangelium zu reden. Als wäre es ihre eigene Weisheit und Klugheit, die sie dort irgendwie dazu gebracht hätte, das Evangelium kennenzulernen. Weil sie es begriffen haben und andere vielleicht nicht und andere sind dümmlich. Nein, rede in Demut von dieser Hoffnung, die du hast. Denn dir ist unverdiente Gnade widerfahren, obwohl du und ich, wir sind verdammungswürdige Sünder. Wir alle haben die Hölle verdient. Aber uns ist Gnade widerfahren, unverdiente Hoffnung. Und so reden wir demütig vor Gott. Und wir reden sanftmütig. Das heißt, wir suchen nicht im Gespräch irgendwie Streit. Manche wollen immer Streitgespräche. Nein, bleib demütig und sanftmütig, freundlich gegenüber den Leuten. Du willst sie in Sanftmut gewinnen. Es geht nicht darum, irgendein Streitgespräch zu gewinnen. Wie kommst du denn darauf? Es geht darum, Menschen zu gewinnen. Für Christus. Und das tun wir mit einer seelengewinnenden Milde und Freundlichkeit. Wir bleiben ruhig und friedvoll und demütig. Wir reden einladend von dieser Hoffnung. Und man soll reden in Ehrerbietung. Wörtlich steht ja einfach in Furcht. Wenn du mit Menschen sprichst, dann in Furcht. Natürlich in erster Linie in Furcht vor Gott. Du solltest die Menschen nicht fürchten, mit denen du redest, sondern wenn du bezeugst von dieser Hoffnung, fürchte deinen Gott. Fürchte Gott, wenn du sprichst von dieser Hoffnung. Du solltest in Ehrfurcht vor diesen Dingen sprechen, denn du sprichst über gewaltige, herrliche Dinge. Rede niemals leichtfertig darüber. In der Weise, wie du darüber sprichst, sollte erkennbar werden, dass du eine hohe Ehrerbietung vor den Dingen hast, über die du redest. Du hast einen heiligen Ernst. Du hast eine Dringlichkeit, eine Not, eine Furcht, wenn du berichtest von dieser Hoffnung. Und wenn du in wahrer Gottesfurcht über diese Hoffnung sprichst, dann wirst du auch in Ehrerbietung zu den Menschen reden, denn du wirst respektvoll sein, hochachtungsvoll, denn du redest über gewaltige, furchtsame Dinge. Es geht um Leben und um Tod. Du redest in Demut und in Ehrfurcht. Du wirst dich ehrenhaft verhalten, wenn du über diese himmlische Hoffnung redest, denn du bist ein Bürger des Himmels, der nicht stolz, nicht vorlaut, nicht frech, nicht respektlos ist, sondern der Menschen erzählen möchte von dieser herrlichen Hoffnung in Sanftmut und in Ehrerbietung. Sei bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn ein Mensch dich fragt, aber in Sanftmut und in Ehrerbietung. Achte genau darauf, wie du sprichst von dieser Hoffnung. Wisst ihr, und viele missverstehen diesen Vers. Sie meinen, dieser Vers sei irgendwie ein Aufruf dazu, sowas wie professionelle Debatten zu führen. Also, dass man meint, man müsste so ein Apologet sein, der fähig ist, auf alle Fragen zu antworten. Der schafft, jede kritische Nachfrage des Kritikers irgendwie zu entkräftigen. Und darum herrscht diese Angst in manchen Christen, dass sie vielleicht in manchen Gesprächen nicht die passende Antwort finden könnten. Und sie verzagen und denken, ich könnte bloßgestellt werden, weil ich einfach diese Fragen nicht beantworten kann. Du bist einfach nur dazu aufgefordert, zu sagen, was deine Hoffnung ist. Du musst kein Doktor der Theologie sein und auf alles irgendwie eine Antwort haben. Du redest in Furcht vor Gott, du sagst, der Gott ist so groß, ich verstehe ihn selber nicht in allem. Aber das habe ich verstanden. Er hat einen Sohn. Und dieser Sohn wurde gesandt, auch für mich. Er ist mein Retter, mein Erlöser. Er starb für meine Schuld am Kreuz und er hat mir vergeben. Und ich habe ein reines Gewissen und eine Freude und eine Hoffnung, die mir nichts und niemand geben kann als allein dieser Herr. Er ist meine Hoffnung im Leben und im Sterben. Und er ist auferstanden und er steht bereit mit seinem ewigen Leben. Er wartet auf mich und ich werde zu ihm gehen. Das ist meine Hoffnung. Ich kann dir nicht alles erklären, aber das kann ich dir sagen. Ich habe eine Hoffnung, die in mir wohnt. Du bist nicht dazu aufgefordert, irgendwelche kniffligen Fragen der Kritiker zu beantworten. Wenn du es kannst, Gott sei Dank, dass er dir die Weisheit gegeben hat. Aber wenn du nicht all ihre Gegenargumente entkräftigen kannst, was soll's? Aber du hast etwas, was sie niemals kennen. Wenn Gott ihnen nicht Gnade dazu schenken wird, eine Hoffnung, die sie nicht verstehen, wo sie fragen, wie es sein kann, was sie mit all ihren klugen Argumenten nicht erklären können, Sage ihn einfach ruhig und freundlich, was für eine Hoffnung in dir wohnt. Aber demütig und hochachtungsvoll und schäme dich nicht für deinen Glauben. Nun, und das führt uns jetzt zurück zu unserem Ausgangspunkt und damit wollen wir schließen. Also wie konnte es denn jetzt Paul Schneider so schaffen, so eine Hoffnung zu bewahren, obwohl er alles verlor? Wie kannst du es jetzt schaffen, voller Hoffnung zu sein, selbst wenn du vielleicht abgelehnt wirst von Menschen und schlecht behandelt wirst und vielleicht leiden solltest? Wie kannst du so eine Hoffnung haben, dass es auffällt und dass Menschen fragen nach dieser Hoffnung, die in dir lebt? Nur, wenn du Christus als deinen Gott in deinen Herzen heilig hältst. Das ist der einzige Weg, all das durchzustehen und inmitten des Leides ein hell leuchtendes Zeugnis der Hoffnung zu sein. Christus muss für dich über alle Maßen kostbar und wichtig sein in deinem Leben. Du musst erfüllt sein mit tiefster Ehrerbietung. Dein Herz muss erfüllt sein mit Verehrung für seine Majestät, seine Hoheit, seine Würdigkeit, seine Erhabenheit, seine Herrlichkeit und Heiligkeit, ja, seine Großartigkeit. Diese Furcht vor ihm, die treibt alle Menschenfurcht aus. Alle Furcht vor Verlust, vor irdischen und zeitlichen Dingen. Ihn musst du von Herzen fürchten. Und wenn du Christus so wertschätzt, weil du über ihn nachsinnst und weil du ihn anbetest, dann wirst du sehen, wenn Christus so heilig gehalten ist in deinem Herzen, dann wird Hoffnung hervorstrahlen. Und diese Hoffnung wird erkennbar werden. Und nun, ihr Lieben, freuen wir uns, dass wir das Abendmahl feiern dürfen. Denn diese Versammlung, die wir am Morgen haben, dass wir hören auf sein Wort und dass wir das Abendmahl empfangen, das soll deine Hoffnung stärken, die in dir wohnt. Das Abendmahl ist ein hoffnungsstärkendes Mahl, denn Christus, dein Schatz, wird dir neu zugesichert. Dir wird neu zugesagt, ich bin für dich gestorben, ich habe alles getan und ich bin der auferstandene Herr. Tut dies zu meinem Gedächtnis, bis ich wiederkomme und euch aufnehmen werde in mein Reich der Herrlichkeit, wo ihr mit mir essen und trinken, feiern werdet in dem Reiche meines Vaters. Unsere Hoffnung wird gestärkt, dass wir nicht für diese Welt leben, sondern für das kommende Reich der Herrlichkeit, für unseren Herrn Jesus. Und so verspricht er dir neu in seinem Mahl, dass du Hoffnung hast, dass du dich nicht fürchten musst, dass du keinen Schrecken haben musst, sondern ihm, den Auferstandenen, ganz vertrauen darfst. So mögest du den Herrn nun in den kommenden Tagen heiligen in deinem Herzen, ihn hochhalten über alles andere und möge diese Hoffnung hell hervorstrahlen, sodass es auffällig ist und dass Menschen es sehen. Und möge der Herr Jesus Christus, der in dir wohnt, die Gnade dazu schenken, dass du dann noch bereit bist, davon zu sprechen, und zwar in Sanftmut und in Ehrerbietung. Möge er diese Hoffnung in uns stärken zu seiner Ehre. Möge er uns stärken durch sein heiliges Mahl, auf das wir leben für ihn. Denn er ist es wahrlich wert. Gepriesen sei sein Name. Amen. Amen.